Latein und Griechisch lernen und das auf die Reihe zu kriegen. Hab gedacht, da passt mein Einstieg heute Morgen richtig super gut. Möchte ein bisschen Latein mit euch machen. Nomen est omen. Ich gehe mal davon aus, diesen Satz habt ihr bestimmt schon mal gehört oder selber sogar gesagt. Diese Redensart, die ursprünglich vom römischen Komödiendichter kommt. Nomen est omen. Was im Lateinischen eigentlich so super klingt, finde ich, Nomen est omen, das geht so wie den Bach hinunter, ist im Deutschen dann gar nicht so leicht zu übersetzen. Nomen est omen heißt, der Name ist ein Zeichen. Oder anders ausgedrückt, sag mir, wie du heißt und ich sage dir, wer du bist. Merken wir schon ein bisschen kritisch. Oder dass man sogar so übersetzt und sagt, der Name ist Programm. Wenn man über diesen Satz nachdenkt, dann merkt man relativ schnell, das ist ein bisschen eine gewagte Aussage. Aber mindestens ein Körnchen Wahrheit steckt dann doch dabei drin und kann nicht ganz vom Tisch gefegt werden. Regen Gebrauch von dieser Redensart, Nomen est omen, hat der Schreiber und Autor, der Schöpfer von Asterix und Obelix gemacht. Der hat die Namen gleichzeitig mit dem Charakter verbunden. Ein paar kleine Beispiele. Da ist der Verleinix, der Fischhändler. Der Verleinix ist der Sohn vom Verliernix. Und wie Kenner von Asterix und Obelix wissen, er lässt sich nur vom besten, wie heißt es in Asterix und Obelix, vom besten Grossisten in Lutetia, also Paris, per Ochsenwagen seine Fische liefern, obwohl sein Dorf direkt am Meer liegt. Es gibt dann ja immer wieder so handgreifliche Diskussionen über die Qualität der Fische. Da fällt dann dieser Satz, mein Fisch stinkt nicht. Und Verleinig sagt auch, also meine Fische, die verleihe ich eigentlich nicht gern, weil sie kommen immer in einem desaströsen Zustand zurück. Also wir merken hier bei Verleinigs, es ist einer, der achtet auf seine Sachen und schaut und hält die zusammen. Oder um einen zweiten zu bringen, den Majestix, also den Häuptling des Dorfes. Er wird standesgemäß von zwei Trägern auf einem Schild getragen, durch die Gegend getragen. Und der Vorbesitzer dieses Schild ist kein geringerer als Vercingetorix. Der hat, als die Gallier die Schlacht gegen die Römer verloren haben, diesen Schild dem Julius Caesar vor die Füße geknallt und auf irgendwelche Umwege ist dieser Schild dann zu Majestix gekommen. Und er will damit demonstrieren, ich bin der wichtigste Mann im Dorf, was von seiner Frau gute Miene dann doch öfter mal torpediert und bezweifelt wird. Und da sind wir dann schon bei der anderen Seite. Nomen est omen, stimmt auch nicht immer. Bleiben wir doch gerade mal bei dieser guten Miene. Die gute Miene ist nämlich die zänkische Ehefrau dieses Häuptlings, den sie übrigens ganz gut im Griff hat. Obwohl sie beim Fischverleih, also beim Fischverleiher, beim Fischhändler, Verleinix, immer super gut bedient wird und die First Lady ist, sie will eigentlich immer nach Lutetia. Dort ist ihr Bruder Homöopathix Geschäftsmann und dem geht's ganz gut dort. Und sie tut ihren Gatten dann immer wieder mal richtig ausbremsen. Also gute Miene passt da nicht. Ich habe mich dann gefragt, als ich dann nochmal nachgeguckt habe, warum der Schreiber von Asterix und Obelix den namentlichen Erstauftritt von der guten Miene im Band 8, Asterix und der Avernaschild, ausgerechnet in dem Jahr gebracht hat, wo er geheiratet hat. Also da weiß ich auch nicht, ob da irgendwelche Zusammenhänge bestanden. Auf jeden Fall, das war so. Noch ein letzter will ich aufzeigen, das ist der Troubadix, der Bade. auf den Nomen est Omen ja auch nicht passt. Ja, ihr wisst es ja, er ist ein musikalisches Genie in seinen Augen. Eine Auffassung, die von den ganzen Dorfbewohnern nicht geteilt wird. Gelegentlich darf er mal aufspielen, aber nicht singen. Und seit dem zweiten Band von Asterix und Obelix wird er jedes Mal, wenn er anfängt zu singen, etwas auf die Seite. Und ihr wisst was, ja? Also Opfer physischer Gewalt wird er da. Meistens geht es ja vom Automatix aus, dem Schmied. Meist geknebelt und gefesselt. In der jüngeren Bände ist er sogar so gut geworden, dass er sogar Regen und Blitz in geschlossenen Räumen hervorrufen kann, wenn er singt. Ihr merkt, Nomen est Omen stimmt nicht immer ganz. Oder um es auf eine ganz andere Art und Weise nochmal deutlich zu machen. Ihr kennt vielleicht den alten Witz. Unteroffizier beim Bund. Alle Metzger vortreten. Drei treten vor. Ihr drei werdet heute abkommandiert in die Metzgerei. Antwort von den dreien. Wir sind keine Metzger. Wir heißen nur Metzger. Und das finde ich jetzt nochmal interessant. Ich heiße nur so, aber ich bin's nicht. Im Grunde genommen bin ich nicht das, was mein Name vorgibt zu sein. Und wie oft passiert es dann auch in unserem Leben, dass einer nicht das ist oder sich nicht so verhält, wie sein Name sagt oder wie er vorgibt zu sein. Diese Aussage, mein Name spiegelt nicht das wider, was ich bin, die trifft auch auf die Person zu, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Sein Name war übersetzt nützlich, aber verhalten hat er sich zunächst mal ganz anders. Nichts Nutz wäre besser gewesen, zunächst wenigstens. Mit diesem kleinen Satz, zunächst wenigstens, mache ich schon mal deutlich, es besteht Hoffnung. Veränderung in meinem Leben ist möglich. Es ist nicht alles fest zementiert. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Ich weiß, leicht gesagt, aber wenn man dann manchmal so seine Nachbarn oder bestimmte Personen im Auge hat, schwer zu glauben. Aber auch für mich persönlich ist es wichtig. Ich bin nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Es ist nicht alles fest zementiert. Nein, Veränderung ist möglich. Nicht immer von heute auf morgen, aber Veränderung ist möglich. Die Auseinandersetzung mit der Person heute Morgen, um die Pointe vorwegzunehmen, was man normalerweise nicht tun soll, aber ich mache es heute Morgen, um die Pointe vorwegzunehmen, sie soll verdeutlichen, dass aus einem Nichtsnutz ein Herr nützlich werden kann. Oder anders ausgedrückt, wie einer lernte, seinem Namen alle Ehre zu machen. Seinem Namen alle Ehre zu machen, meinem Namen als Christ in dem Umfeld, wo ich lebe, alle Ehre zu machen, das ist schon eine Herausforderung. Die Leute um uns herum, um mich herum, die sollen doch etwas mitkriegen, dass mein Leben Jesus gehört. Die sollen doch abspüren, dass ich Christ bin. Nicht immer ist es so scheinbar leicht wie in dem folgenden Cartoon. Und doch, wir scheitern oft bei diesen kleinen Dingen. Diese kleine Szene nach der Schule im Bus. Weißt du, Conny, seit ich zu Jesus Christus umgekehrt bin, hat er mein Leben total verändert. Große Worte. Aber was steckt dahinter und wie zeigt sich das im Alltag? Junge Dame, darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Sehr gerne. Vielen Dank. Tja, so kann es im Alltag ganz schnell passieren. Da passt das, was ich vorgebe zu sein, mit dem nicht überein, wie ich sein soll. Wort und Tat passen nicht zusammen. Wir müssen uns das eingestehen. Veränderung ist nicht immer so leicht möglich. Kommt nicht von heute auf morgen. Ist ein Prozess, oftmals, der auch Geduld verlangt. Leben zur Ehre Jesu, Jesus ähnlicher werden, heißt auch, hab Geduld mit dir selber. Gott hat sie auch mit dir. Das ist jetzt kein Freifahrschein zum alles schleifen lassen, sondern das ist heute Morgen als Ermutigung und als Trost gedacht. Wenn du manches Mal vielleicht zu einer Stelle bist, wo du denkst, jetzt bin ich schon wieder da reingetappt. Gott geht dir nach. Gott will einen Weg mit dir gehen. Wie mit unserem Nichtsnutz. Aber wir gehen der Reihe nach vor. Es gibt nur ein paar kleine Hinweise in der Bibel über Herrn Nützlich. Ein paar Hinweise, die Schlussfolgerungen zulassen. Aber diesen Hinweisen, denen wollen wir heute Morgen nachgehen. Also so viel ist auf jeden Fall klar. Herr Nützlich ist ein Sklave. Also von daher müssen wir eigentlich mal den Herrn sofort mal streichen. Und ich habe es schon angedeutet, seinem Verhalten entsprechend war er auch nicht nützlich, sondern eher ein Nichtsnutz. Das hätte besser gepasst. Sein Herr heißt interessanterweise, wenn man den Namen ins Deutsche übersetzt, Herr freundlich oder Herr gütig oder Herr liebevoll. Und er war sehr wohlhabend. Wir wissen nicht, ob Herr freundlich seinem Namen alle Ehre bereitet. Doch nützlich oder besser gesagt Nichtsnutz, dem hat es bei seinem Herrn nicht mehr behagt. Vielleicht nicht mehr behagt oder auch noch nie behagt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall für nützlich oder für unnütz stand auf jeden Fall fest, ich will meinem Herrn nicht mehr dienen. Warum auch immer, er war total unzufrieden. Und das ist ja ein Gefühl, was wir in unserem Leben auch kennen, Unzufriedenheit. Nichts Unbekanntes. Und das Komische bei der Unzufriedenheit, es ist ja, diese Unzufriedenheit muss noch nicht mal auf Tatsachen beruhen oder auf Fakten beruhen. Also auf das, dass es uns wirklich real schlecht geht. Da reicht ja schon das Gefühl. Da schielt man zum Beispiel auf den anderen und dann sieht man, was der hat, was ich nicht habe, aber unbedingt haben will, mir aber vielleicht nicht leisten kann und schwuppsdiwupps ist die Unzufriedenheit schon da. Da geht der Blick nicht mehr auf das, was ich habe, auf das, was ich Gutes habe, sondern nur noch auf das, was ich nicht habe, was nicht gut läuft und wo es dem anderen besser geht und. Da wäre ein Blickwechsel hilfreich. Der berühmte Blick auf die halbleere Flasche. Oder ist sie doch halb voll? Mir kam da in der Vorbereitung wieder eine Situation in den Sinn. Ich bin auch noch zuständig für den Teamparcours im Mombachtal. Also 3 Kilometer weg von Liebenzell gibt es einen kleinen Hochseilgarten. Und dafür bin ich zuständig. Und da muss man immer im Frühjahr so eine Inspektion machen, wenn dann der TÜV kommt und so weiter. Und dadurch, dass das im Mombachtal drin liegt und die Sonne nicht so stark hinkommt, muss man da immer relativ viel machen. Und dann war ich da mit einem Freund aus Augsburg zusammen draußen im Teamparcours und wir haben da miteinander gearbeitet, die Plattformen wieder neu gerichtet, nach den Drahtseilen geguckt und so weiter und so fort. Und dann sagte dieser Harald, so während wir so an so einem Podest arbeiten, sagte er zu mir, also Thomas, du hast doch richtig gut hier. Du hast hier Leute um dich herum, die dich hier in deiner Arbeit unterstützen und die dir hier auch im Teamparcours helfen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen. Ich habe in dem Augenblick nur gedacht, Mann, das muss noch gemacht werden und jenes noch gemacht werden. Und mir ging es einfach nicht schnell genug. Und dann hat der Harald gesagt, Mensch, hast du es doch gut, du hast Leute um dich herum, die dir helfen. Wie gut ist es, wenn wir manches Mal in unserem Leben Freunde um uns herum haben, Leute, die uns wieder den Blick zurechtdrücken, die sagen, guck nicht dahin, guck mal dahin. Nichtsnutz hatte leider keinen, der ihm den Blick wieder in die richtige Richtung gerückt hätte. Und wie es dann so halt so ist, wenn sich ein Gedanke mal im Kopf festgesetzt hat, das kennt ihr ja auch. Dann weidet er sich aus wie so ein Gedankenkarussell. Und so war es auch bei Nichtsnutz. Der Gedanke setzt sich hier bei ihm fest. Ich muss hier weg. ich halt's hier nicht mehr aus. Und so reifte im Laufe der Zeit bei ihm der Gedanke nach der Flucht. Gewiss, er wusste, Flucht als Sklave ist gefährlich, wenn du da eingefangen wirst, das kann tödlich sein. Aber dennoch, seine Gedanken kreisten um Flucht. Ich muss hier raus. Also seine Frustrationstoleranz hatte den Nullpunkt erreicht. Er wollte fliehen, abhauen, untertauchen in einer großen Stadt. Er wollte das Alte hinter sich lassen, was Neues beginnen. Er wusste um das Risiko, aber das Ziel Freiheit, das war es ihm wert. Und eines Tages war es dann soweit. Sein Plan war ausgereift und in einem geschickten Augenblick hat er sich auf dem Staub gemacht. Nicht ohne noch etwas mitgehen zu lassen. Er wollte ja bei seinem Neustart nicht ganz bei Null anfangen. Ich denke, die Bibelkenner unter euch haben schon längst mitgekriegt, ich erzähle hier vom Onesimus, dessen Name übersetzt nützlich heißt. Und der sich für seinen Herrn, den Philemon, als sehr unnützlich erwies. Und ich sehe ihn so vor meinem geistigen Auge, wie der Onesimus sich heimlich, still und leise in der Nacht vielleicht davon macht, sich immer wieder ängstlich umblickt, ob auch da keiner folgt, den Beutel mit dem gestohlenen Geld an sich drückt und froh ist über jeden Meter, den er schafft, weiter weg von seiner Heimat Kolossae zu kommen. Und tatsächlich, seine Mission Flucht gelingt. Keiner bemerkt ihn, keiner fängt ihn ein. Und er schafft es tatsächlich in die große Stadt, also wahrscheinlich Rom. Und dort konnte er untertauchen, konnte jetzt Tagelöhner sein und sich so über Wasser halten. Das Problem ist nur, er war äußerlich frei, aber er fühlte sich nicht frei. Er war sein eigener Herr und trotzdem war er auf der Flucht und musste immer auf der Hut sein. Endlich war er seinen Herrn los und musste doch immer auf der Hut sein vor den Sklavenjägern. Gerade in der großen Stadt Rom, es weiß man, hat es immer wieder solche Razzien gegeben, wo intensiv nach entflohenen Sklaven gesucht worden ist. Und deshalb musste er immer wieder auf der Hut sein. Und der Onesimus macht hier die Erfahrung, ich kann meiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Eine Erfahrung, die viele vor und nach ihm auch gemacht haben. Ich kann meiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Das ist nun mal so. Wir könnten jetzt hier viel über Unsinn und Sinn von Sklaverei reden, aber das ist hier heute Morgen nicht mein Punkt. Es geht mir zunächst mal darum, dass Onesimus seinem Herrn davongelaufen ist und wie es dann im Philemonbrief Vers 18 heißt, er hat auch den Philemon bestohlen. Er hat da etwas mitgehen lassen. Und jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein. So ist das im Leben. Ich kann meine Vergangenheit nicht einfach so abschütteln, wie ich Staub abschüttle. Zunächst einmal gilt, egal wo ich hingehe, ich nehme mich, meine Person und meine Vergangenheit immer mit. Meine Geschichte ist immer dabei. Es gibt ja Leute, die meinen, ja, wenn ich nur die äußeren Umstände ändere, dann wird alles besser. Das kann unter Umständen schon mal richtig sein, so ein Tapetenwechsel. Aber meistens ist es weit gefehlt. Warum? Weil ich mich selber in die neue Situation mit hineinnehme. Und Flucht ist in dem Fall nicht die richtige Lösung. Zum Beispiel deutlich zu machen, du hast Krach mit deinem Arbeitskollegen und denkst, ah, neue Stelle, das wird alles besser. Aber wenn ich ein Rechthaber bin und mir nichts sagen lasse, dann wird es bei der nächsten Situation genauso, beim nächsten Job genauso wieder krachen. Weil ich mich, meine Eigenheiten, meinen Charakter, meine Einstellung mitnehme. Es wird sich nichts, wenigstens nicht auf Dauer, irgendwas ändern. Und Onesimus macht genau diese Erfahrung. Ich kann meiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Das war ihm auch wohl bewusst geworden. Aber diese Erfahrung allein reicht noch nicht aus, damit es zu einer Änderung kommt. Was gehört deshalb dazu, damit es besser werden soll? Ich habe es mal so umschrieben. Es bedarf eines Innehaltens und Erkennens. Es bedarf der Erkenntnis, so soll es und so kann es nicht weitergehen. Ich muss mich meiner Vergangenheit stellen. Ich muss dieses Stoppmännchen in meinem Leben wahrnehmen. Ich muss mich meiner Vergangenheit stellen. Stehen bleiben, innehalten, zur Ruhe kommen. Das ist hier die zweite Station in der Geschichte. Die erste war unzufrieden und auf der Flucht, also ich muss hier fort. Und die zweite ist hier innehalten, erkennen, so geht's nicht weiter. Die Erfahrung eines Dilemmas, das wissen wir ja alle, heißt nicht automatisch, dass ein Mensch dagegen etwas unternimmt. Nur weil ich wahrgenommen habe, dass meine Situation so, wie sie ist, schlecht ist, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwas ändere. Ich muss mich der Vergangenheit tatsächlich stellen. Es bedarf in Onesimus Leben und auch in unserem Leben der Erkenntnis, ich muss mich meiner Vergangenheit, meiner Geschichte stellen. Ich kann meiner Schuld nicht davonlaufen, mich irgendwo im Untergrund verstecken, sondern ich muss mich ihr stellen. Diese Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen, muss aber ihren Ursprung nicht allein in der Vergangenheit haben, also im Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Sie kann auch kommen, diese Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. Sie kann auch kommen, wenn man ganz oben ist, wenn man Erfolg hat. Gerade auch dann merken Menschen, dass Erfolg nicht alles ist und kommen zu der Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. Da hat vielleicht einer sein Studium absolviert, das Diplom und hatte den Master in der Tasche und merkt, Mensch, das ist nicht alles. Da hat vielleicht ein Mensch gerade die letzte Rate seines Autos oder seines Hauses bezahlt und merkt, Geld ist nicht alles. Auch in solchen Situationen kann dann die Erkenntnis reifen, so kann es nicht weitergehen. Oder jemand merkt, mein Verhältnis zu Eltern oder Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen oder Nachbar läuft in eine total falsche Richtung. Und da müsste sich eigentlich etwas ändern. Oder es sind Situationen, wo ein Mensch über sein Verhältnis von Arbeit und Erholung oder Arbeit und Beziehung nochmal nachdenken muss. Also etwas neudeutsch ausgedrückt. Es gibt Situationen, wo ein Workaholic merkt, dass er ein Workaholic ist und ein Ungleichgewicht in seinem Leben hat. Und deshalb die Erkenntnis reift, da muss sich was ändern. Oder es kann auch eine Erkenntnis über sich selber sein, wo ich mir sage, so kann es nicht weitergehen. Es kann nicht so weitergehen, dass ich immer schlecht über mich denke. Dass ich immer den Eindruck habe, ich genüge nicht. So kann es nicht weitergehen, kann aber auch die Erkenntnis von Menschen sein oder von einem Menschen sein, der merkt, dass er im Grunde genommen von Gott davonläuft. So wie der verlorene Sohn eigentlich umkehren müsste in die offenen Arme Gottes. Ihr merkt, es gibt vielfältige Situationen, wo es heißen kann, so geht es nicht weiter. Was sich bei Onesimus genau abgespielt hat, das wissen wir nicht. Wir sehen, beziehungsweise wir lesen aber über die Auswirkungen. Nämlich, wir lesen im Philemonbrief, dass es zu einer Wende in seinem Leben gekommen ist. Und damit sind wir bei der dritten Station dieser Geschichte. Also die Wende, umkehren, neu anfangen. Und da muss man jetzt sagen, hey, Gott hat Humor. Kann man da nur sagen. Wenn man sieht, was sich bei dem Onesimus in Rom da abgespielt hat. Er konnte wohl seinem Herrn davonlaufen. Es bestand schon die Hoffnung, dass dieser ihn nie mehr wiederfinden würde. Aber kein Mensch kann Gott davonlaufen. Das ist die Wahrheit. Du kannst Gott nicht auf Dauer davonlaufen. Und was passiert dann mit dem Onesimus in Rom? Irgendwie läuft der Onesimus in Rom dem Paulus in die Hände. Wie das genau vonstatten ging, auch davon wissen wir nichts. Paulus ist in der Zeit in Rom gefangen. Und da treffen Paulus und Onesimus aufeinander. Und da finde ich jetzt interessant, wer trifft hier aufeinander? Da ist einerseits der äußerlich Gefangene und der geistlich Freie, also der Paulus. und andererseits der äußerlich freie und doch geistig und psychisch Gefangene, der Onesimus. Das ist das eine. Aber den Witz an der Sache finde ich, da läuft der entflohene Sklave des Philemon ausgerechnet dem Freund des Philemon voll in die Arme. Sowas aber auch. Paulus ist ausgerechnet mit Philemon, den Herrn von Onesimus, befreundet. Wie klein die Welt doch ist. Auch damals war das schon so. Und was passiert jetzt da? Diese Begegnung mit Paulus bringt jetzt die grundsätzliche Wende im Leben des Onesimus. Diese Begegnung mit dem Paulus ist wie ein Stoppschild im Leben des Onesimus. Das ist ja nichts Neues, dass wir manches Mal Menschen begegnen in unserem Leben und dass diese Begegnung mit diesem Menschen für uns so wichtig wird und unser Leben so beeinflusst, dass es zu einer Wende kommt. Und genau das ist hier passiert. Diese Begegnung mit Paulus verändert das Leben und die Lebensrichtung des Onesimus. Er lernt Jesus kennen, er begreift, dass Jesus sein Leben neu machen will und kann und dass er seinem Leben eine neue Richtung, ein neues Fundament gibt. Und bei Onesimus bleibt es nicht bei der Erkenntnis, ah, so kann es nicht weitergehen. Nein, er lässt auch Taten folgen. Und das macht den Onesimus mir so sympathisch. Hier unterscheidet er sich glücklicherweise von vielen Menschen. Er kehrt um und wagt einen Neuanfang. Also zu erkennen, ich bin auf dem falschen Weg und zu wissen, so kann es nicht weitergehen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber dieser Erkenntnis, jetzt Taten folgen zu lassen und tatsächlich umzukehren. Ich denke dabei an Menschen, die wissen, Geld, beruflicher Erfolg und Familie, die reichen nicht aus, um wirklich glücklich sein zu können. Menschen, die eigentlich wissen, dass sie Jesus noch brauchen, aber die aus Angst vor dem Ansehen anderer, Nachbarn, Verwandten, was die sagen werden, den Schritt zu Jesus nicht wagen oder Angst haben, diesen Schritt zu tun, weil sie dann wissen, es müsste sich irgendwas in ihrem Leben verändern. Freunde von uns haben uns berichtet, meiner Frau und mir, sie haben in der Gemeinde Alpha-Kurs durchgeführt und sie sind bei der Feuerwehr und haben damit einzelnen Feuerwehrkameraden immer wieder auch gute und tiefgehende Gespräche gehabt. Dann haben sie sie eingeladen zum Alpha-Kurs. Die haben zunächst mal alle zugesagt und bevor es dann drauf losging und anfangen sollte, da haben alle einen Rückzieher gemacht. Alle. Warum? Im Gespräch hat sich herausgestellt, es war ihnen dann doch zu öffentlich. Hier ist der Onesimus angenehm anders. Er lässt der Erkenntnis Taten folgen. Er lässt sich von Gott ansprechen, kehrt um, fängt neu an in seinem Leben und Paulus ist der Geburtshelfer. Das finde ich, ist eine echte Herausforderung in dieser Geschichte für uns. Ich will die Herausforderung mal sehr persönlich formulieren. Die Herausforderung heißt, ich will dort, wo Gott mich angesprochen hat, wo ich zur Erkenntnis gekommen bin, so geht's nicht weiter, Taten folgen lassen und umkehren auf dem Weg, den Gott mit mir gehen will. Das ist jetzt nicht nur ein einmaliger Act bei der Bekehrung, sondern Bestandteil meines Lebens als Christ, meines Lebens mit Gott. Das, was hier bei Onesimus plastisch vor Augen geführt bekommen, ist das, was die Bibel eigentlich unter dem Begriff Buße versteht, Umkehr. Man kann das ja auch militärisch ausdrücken. Und jetzt kommen dann meine Männchen dann nochmal zum Einsatz hier. Etwas militärisch ausgedrückt heißt Buße tun, halt, kehrt, Marsch. Ich weiß nicht, wer diesen Ausdruck geprägt hat, aber ich finde, es ist eine ganz gute und prägnante Aussage, was heißt Buße tun, was heißt umkehren. Halt auf meinem falschen Weg, kehrt um 180 Grad in eine neue Richtung gehen. Onesimus hat sein Leben tatsächlich radikal verändert. Er, der seinem Herrn entflohen war, war nun dem Paulus ein guter Mitarbeiter. Dem Dienen wollte er entfliehen. Jetzt stellte er sich freiwillig dem Dienst und diente Paulus. Und zwar so hingebungsvoll und nicht gezwungenermaßen. Das fiel auf. Das hat man gemerkt. In Vers 13 im Philemonbrief schreibt der Paulus, ich hätte ihn gern selber bei mir behalten, weil er mir so wertvoll ist. Paulus hatte den Onesimus liebgewonnen und konnte ihn als Mitarbeiter sehr gut gebrauchen. Aber, und auch das sehen wir, Paulus wollte sich über die damalige Rechtsprechung nicht hinwegsetzen. Er wollte das Evangelium nicht zu einer sozialen Revolution missverstanden wissen. Deshalb schickte er den Onesimus wieder zurück zu seinem Herrn. Denn auf diese Zustimmung kam es an. Ich möchte euch mal bitten, euch jetzt in die Situation von dem Onesimus hineinzuversetzen. Da hatte er mit seiner Entscheidung für Jesus Christus einen Neuanfang gemacht. Und dennoch holte ihn seine Vergangenheit nochmal ein. Jetzt stand der schwere Gang zu seinem Herrn, den er bestohlen hatte und von dem er fortgelaufen war, noch bevor. Und das Ganze mit offenem Ausgang. Doch Onesimus musste diese Dinge bereinigen. Eine Bekehrung heißt nicht, dass das Leben mit Gott in Ordnung gebracht wird, nur, sondern auch, dass die Dinge hier auf Erden, soweit es möglich ist, bereinigt werden. Wem fällt in diesem Zusammenhang nicht der Zachäus ein? Wie er unrechtmäßig eingetriebenes Geld wieder zurückgegeben hat. Und diese Bereinigung der Schuld kostet oftmals noch mehr Überwindung als die Entscheidung für Jesus Christus. Doch auch das muss sein, will ein Neuanfang nicht in den Kinderschuhen schon stecken bleiben. Wie gut, wenn man dann einen Fürsprecher hat. Einen, der einem den Rücken stärkt, einen, der mitgeht, so wie es der Paulus hier für den Onesimus war. Paulus setzt sich hier für den Onesimus als Fürsprecher ein. Wenn wir in den Philemonbrief reinschauen, dann lesen wir, schreibt der Paulus dem Philemon: Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen. Doch jetzt ist er es für uns beide. Ich schicke ihn dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen. Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer bekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Ich find's Wahnsinn. Was für ein Fürsprecher. Wie setzt sich der Paulus hier für den Onesimus ein? Mit diesem Schritt, den Onesimus jetzt geht, indem er zum Philemon zurückhört, drückt er einige für mich ganz bedeutsame Veränderungen aus. Das erste ist, er sagt, ich bin zum Dienen bereit. Ich bin bereit, meinem Herrn Philemon wieder zu dienen. Und gerade unter dem Aspekt, dass er dem Philemon ja entflohen war, nicht mehr dienen zu wollen. Eine immense Veränderung, die man hier sieht. Aber verbunden mit der Frage an dich und an mich, sind wir bereit, unserem Herrn Jesus Christus zu dienen oder fliehen wir vor ihm? Konkret fliehen wir vielleicht vor ihm, vor einem ganz besonderen Dienst, den er uns zu tun geheißen hat. Wo ich ganz genau weiß, das sollte ich eigentlich tun. Die zweite Veränderung, mit der Bereitschaft zu dienen, geht auch die Bereitschaft zu lernen einher. Bereitschaft, Neues zu lernen. Bereitschaft, das zu lernen, was Jesus mir sagen will. Eine Bereitschaft, geistlich wachsen zu wollen oder anders ausgedrückt, Jesus ähnlicher zu werden. Eine Bereitschaft, die Gott sich immer wieder auch von uns wünscht, von einem jeden Einzelnen von uns. Und einen dritten Punkt, den ich bereits schon mal angesprochen habe, aber der mir so wichtig ist, dass ich ihn hier nochmal wiederholen will. Es geht um die Bereitschaft, alte Schulden zu begleichen. Onesimus war bereit, die alten Schulden bei Philemon zu begleichen. Er war bereit, aufzuräumen mit der Vergangenheit. Und von daher denke ich, kann uns dieser Onesimus wirklich ein großes Vorbild und eine große Hilfe sein, weil sein Leben aufzeigt, wie aus einem Nichtsnutz ein Herr nützlich wurde. Sein Leben zeigt aus wie aus einem auf, wie aus einem, der seinem Namen keine Ehre macht. Einer wurde, der seinem Namen Ehre machte. Und die Geschichte, wenn wir in die Bibel reinschauen, zeigt auf, wie er zu einem, wie es Paulus in Kolosser 4 schreibt, zu einem treuen und lieben Bruder wurde. Onesimus, ein Sklave, einfacher Mann, Mann ohne große Bildung, ein Mann ohne großes Ansehen bei den Menschen, ein kleiner, unbedeutender Mensch und dennoch war er Paulus unwahrscheinlich wichtig und nützlich zum Dienst. Von daher, wir sehen hier an Onesimus, wie Gott gewirkt hat, wie aus einem unnützen, entlaufenen Sklaven ein nützlicher Mitarbeiter wurde in seinem Reich. Und wie nützlich er war, sehen wir an dem Einsatz, den Paulus für Onesimus ans Tageslicht gelegt hat. Onesimus zeigt, Veränderung ist möglich, wo ich Gott wirken lasse. Amen. Lass uns ein paar Augenblicke Zeit nehmen, nochmal das Revue passieren zu lassen. Ich habe zwei Fragen. Wenn ihr die Geschichte nochmal Revue passieren lasst, an welcher Stelle der Geschichte des Onesimus stehst du? Unzufrieden auf der Flucht? Deine Situation, ich muss hier weg, oder innehalten und erkennen, so geht's nicht weiter. Oder ist die Situation umkehren, neu anfangen, Jesus, dir gehört mein Leben, das nochmal zu betonen oder zurückkehren, Dinge in Ordnung zu bringen. Herr, lass mich wachsen und dir ähnlicher werden. Was ist meine Situation und was ist der nächste Schritt? Was willst du aufgrund dieses Bibelwortes als nächstes tun? Wenn wir uns ein paar Augenblicke Zeit dafür nehmen. Lieber Vater im Himmel, herzlichen Dank, dass wir in deinem Wort immer wieder auch Vorbilder sehen. Menschen wie den Onesimus, die uns herausfordern in unserem eigenen Leben. Dass wir Dinge nicht nur erkennen, wahrnehmen, sondern dass wir auch Taten folgen lassen. Da möchte ich dich einfach darum bitten, dass du uns hilfst bei dem, was du uns gezeigt hast. Dass wir da nicht nur beim drüber nachdenken, stehen bleiben, sondern dass wir Taten folgen lassen. Möchte ich darum bitten, dass du uns an dem Platz, wo wir stehen, wo du uns hingestellt hast, dass wir da ein Zeugnis sein können für die Menschen um uns herum, dass sie merken, dass wir dir gehören, dass sie uns abspüren, dass wir dir nachfolgen und dass wir so ein Hinweisschild sein können in unserem Leben auf dich hin. Darum möchte ich dich bitten, dass du da mitgehst in die vor uns liegende Woche, dass du uns segnest und dass du uns zum Segen setzt. Amen. Ich habe nachher die Predigt zu mitnehmen auf einer Folie hinten. Wenn Sie es wollen, können Sie es gerne mitnehmen.